Hey, wie super. Debbie, vielen Dank. Das ist richtig gut. Und das passt wirklich auch sehr, sehr gut. Wir kommen eigentlich schon so langsam zum Ende vom Kolosserbrief. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr vielleicht auch erst später zur City Chapel dazugestoßen seid, ihr könnt das über Podcast oder im Internet auch anschauen, YouTube. Einfach so diese durch den Vers für Vers, durch den Kolosserbrief. Und da steckt so viel drin. Und ich werde jetzt, weil wir schon so langsam landen, wir werden nächstes Mal die letzte Kolosser-Geschichte haben. Da geht es um Gemeinschaft oder auch gerade für uns als ja um Geschwister sozusagen, um uns halt. Und hier fassen wir aber heute schon eigentlich einiges zusammen. Und das Thema lautet, und das finden wir auch in unserem Text heute, kauf die Zeit aus. Das ist eigentlich kein Imperativ, sondern das ist einfach eine logische Folge. Wenn du das befolgst, diese Betriebsanleitung aus dem Kolosserbrief, dann wirst du die Zeit auskaufen. Du bist nicht umsonst hier, du bist keine Steuernummer. Du bist nicht einfach mal durch Zufall in dieser Welt 40, 50, 60, 70, 80 Jahre, sondern Gott hat dich in diese Zeit gestellt. Die Bibel spricht von einem Kairos, das ist die Zeit, also ein Zeitraum. Und Zeit, dieses Kairos ist immer Gelegenheit. Gott hat dich in diese Welt hineingestellt für etwas Bestimmtes, für was ganz Gutes, was ganz Wichtiges. Und da gibt Gott uns nicht einfach hier so ein dickes Buch als Anleitung, sondern er hilft uns und Paulus nimmt uns damit rein im Kolosserbrief. Und während wir den Text uns anschauen, möchte ich einfach nochmal diese Zusammenfassung geben. Das ist unser Text hier. Ihr habt den hier auf der Folie, dürft ihr noch auch gerne nachlesen. Ich möchte ihn mit euch lesen aus Kolosser Kapitel 4, Vers 2. Der beginnt damit, haltet fest oder auch seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Da steht das Wort proskarterero, das heißt, bleibt dran, beständig. Da könnte man auch sagen, kauft das aus, kauft die Zeit aus. Und wir hatten uns ja am Anfang oder vor zwei Wochen darüber unterhalten, dass es so eine Dreiteilung gibt. Es gibt diesen Blick nach oben, nach innen und nach außen. Und das ist hier schon nochmal wiederholt. Paulus sagt, bleibt dran, haltet diese Verbindung nach außen. Das letzte Lied, was wir eben gesungen haben, eigentlich wollte ich mir das hier eben nochmal hier ziehen. Habt ihr das nochmal, das letzte Lied von eben? Ich kann mir das nicht so gut merken. Aber genau, wir haben genau das gesungen, was hier auch steht. Haltet fest und bleibt dran. Ich glaube, du empfängst mich mit offenen Armen, genau. Herr, ich suche deine Nähe, ich will mehr, zieh mich hin zu dir. Deine Gegenwart ist das Kostbarste, was ich habe. Zieh mich hin zu dir, ich will mehr von dir, denn ich bin hungrig nach neuem Leben. Was die Welt mir gibt, reicht nicht aus, so füll mich neu, Herr, mit deinem Feuer, lass mich brennen, brennen für dich. Amen. Das ist die Message. Und dann passiert was. Und Paulus braucht das auch. Und deswegen schreibt er hier weiter und darum betet er auch für uns, für mich und meine Mitarbeiter, damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich auch gebunden bin. Er saß sogar im Knast und hat trotzdem die Zeit ausgekauft. Ist doch cool, oder? Damit ich es offenbare, wie ich es reden soll. Also, Paulus hat vieles Gutes und vieles gewirkt. Schaut euch mal in eurer Bibel hinten die Landkarte an, wo der alles rumgetigert ist. Mit dem Schiff und zu Fuß und alles. Er hat vieles bewirkt und trotzdem sagt er, ich könnte das alles nicht tun, wenn ich diesen Blick nach oben nicht habe. Und deswegen betet für mich, dass ich diesen Blick behalte. Denn dann passiert was in mir drin. Dann wirkt nämlich was. Und das sehen wir hier im zweiten Teil des Textes. Das macht was mit uns. Nach außen, in unserem Wandel und in unserem Wort. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, sodass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Das ist eigentlich der Kern, darauf gehen wir gleich ein. Aber kurz nochmal, worauf kommt es an? Ich habe es eben hier in dem Text euch nochmal gezeigt, in dem Liedtext. Und das lesen wir hier übrigens auch da, wo Paulus schreibt, deswegen habe ich es da nochmal fett gedruckt, das Geheimnis des Christus. Das haben wir letzte Woche gesehen. Was passiert denn, wenn ein Mensch nach oben vernetzt ist? Dann passiert Hesekiel 37, wer letzte Woche da gewesen ist. Das sind diese Totengebeine. Und Gott sagt zu Hesekiel, hauch diesem, oder ich möchte, werde jetzt diesen Totengebeinen Leben einhauchen und spricht das einfach da rein. Und plötzlich kommt da eine ganze Armee und sie lebt und sie steht. Wir haben letztes Mal gesehen, ein super Bild für Israel. Deswegen auch die Themen, die wir kommende Woche am Schirm haben, wo ich euch echt ermutigen möchte, mit dabei zu sein. Aber das gilt natürlich auch für uns. Denn da passiert was in uns drin, wenn wir den Blick nach oben haben. Und dazu, auch so klar als kleine Wiederholung, möchte ich euch einen kleinen Text vorlesen, der ein Kerntext dessen ist, was wir im Kolosser haben. Und der Text spricht für sich und ich finde diesen Text so genial. Wenn ihr mal jemand erzählen wollt, was in euch drin ist und ihr wisst es nicht in eigenen Worte zu fassen, dann lest ihm doch mal Kolosser Kapitel 1 ab Vers 19 vor. Da steht nämlich, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Jesus zu wohnen. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Ja, das ist Karfreitag und Ostern. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was in den Himmeln ist. Und nicht nur das große Ding, sondern auch dich. Deswegen heißt es hier, Vers 21, auch du, ich mach's persönlich, auch du bist darin eingeschlossen. Früher lebtest du fern von Gott und deine feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was du getan hast. Also nach außen auch wieder, ja. Doch jetzt hat Gott dich mit sich versöhnt. Also innen drin, ja. Durch den Tod, den Jesus in seinem irdischen Körper auf sich nahm, denn Gott möchte dich zu einem Menschen machen, der heilig ist und ohne irgendeinen Makel, dass du so vor ihn treten kannst und gegen den keine Anklage mehr erhoben werden kann. Das ist Gottes Anspruch an dich. Gott ist dran. Gott arbeitet mit dir. Ich finde das so genial, was hier steht. Ja, ich habe es hier mal ein bisschen unterstrichen. Gott vergibt und versöhnt sich mit dir, trotz deiner feindlichen Haltung. Ganz ehrlich, oft haben wir eine feindliche Haltung, weil wir oft genau das Gegenteil tun von dem, was wir eigentlich tun sollten. Oder du hast Frieden in deinem Herzen. Du weißt dich freigesprochen. Das macht dich frei von Bitterkeit. Das lässt dich stabil stehen. Dann teilt er seinen Geist mit deinem Geist. Und dann lässt er dich reifen, um dich makellos zu machen. Ja, manchmal hat man den Eindruck, da ist noch ein langer Weg bis dahin, bis ich makellos bin. Aber er ist dran. Er verändert uns. Und was das nachher macht, das sehen wir nachher noch gleich in der Anwendung. So, und wenn er in dir wirkt, dann beginnt es richtig zu brummen. Da steht zum Beispiel in Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Also in deinem Leben beginnt etwas und das wirkt nach außen. Ein effektives Leben. Und wenn hier jetzt steht, im Vers 5, das könnt ihr uns echt mal dick unterstreichen, eure Bibel, kauf die Zeit aus, dann ist das sozusagen einfach eine Folge von dem, was da passiert. Kauf die Zeit aus. Ich habe eben bereits gesagt, da steht Kairos. Wörtlich, wenn du eine englische Bibel hast, heißt das Redeeming the Time. Redeeming the Time. Erlöse die Zeit. Also du kannst, egal wie die Zeit ist, und ich meine, Paulus spricht hier nicht wie ein Blinder von der Farbe. Paulus sitzt im Knast. Ja? Was soll denn der da an Zeit auskaufen? Aber er kauft die Zeit aus, allein schon, dass er diesen Brief hier schreibt. Kauf die Zeit aus. Und das passiert, und da geschieht was, in Wort und in Wandeln. Also ich sage mal, das Gegenteil von Zeit auskaufen wäre zum Beispiel, wenn du jeden Tag 3 Stunden vor der Glotze hockst. Ich meine, es sei denn, du guckst nur jetzt ZDF History oder irgendwelches Bildungsfernsehen, um dich da weiterzubilden, dann ist es vielleicht auch ein bisschen was Sinnvolles. Aber wenn du einfach die Zeit verblemberst, ja, oder stundenlang in den sozialen Medien rumchattest, auch das ist ja nicht verkehrt, das auch zu machen, ja. Aber ich denke manchmal, wenn ich so morgens in der S-Bahn sitze, ey, da ist jeder am immer so das durch am Scrollen. Ich weiß nicht, was da hängen bleibt. Oder du verbringst Zeiten mit Freunden, das ist natürlich schön, aber wenn du die Zeit mit Freunden nur verbringst, um über andere zu lästern, dann ist das nicht die Zeit ausgekauft. Oder wenn du bitter bist gegenüber einer Person, vielleicht die dir irgendwann mal im Leben Leid zugefügt hast, oder du bist irgendwie umgeben von dieser Person und du wärst gar nicht richtig frei, dann kannst du die Zeit auch nicht richtig auskaufen, weil du ständig damit beschäftigt bist, vielleicht mit der Vergangenheit, mit den Dingen, die dich umgeben, und das macht dich krank. Und dadurch kannst du die Zeit nicht auskaufen. Und Paulus sagt hier, wie wir die Zeit auskaufen können. Zwei Punkte: mit Worten und durch deinen Wandel. Hier nochmal der Satz, Vers 6. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, so dass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Okay, hier steht nicht, wenn hier steht, euer Wort sei alle Zeit in Gnade, hier steht nicht, dass du jetzt nur noch Bibelverse zitieren musst, nur noch fromm reden musst, dass du nichts mehr Dummes sagen darfst, sage ich mal, dass du nur noch ganz intelligent überlegen musst, was sage ich jetzt? Das steht hier nicht. Du darfst weiterhin einfach so mal plaudern. Du darfst weiterhin vielleicht mal ein paar sinnlose Lieder singen. Du darfst weiterhin einfach belanglose Dinge tun. Manchmal brauchen wir das, um zu entspannen, oder? Wenn ich nur konzentriert bin, ist das schwierig. Hier steht nicht, dass wir alles, was wir sagen, muss jetzt mega Sinn haben und die ganze Welt verändern. Sondern hier steht, euer Wort sei alle Zeit in Gnade. Und für Wort steht hier Logos. Logos. Und Logos heißt Botschaft, Logos heißt dein Ausdruck, Logos heißt dein Thema. Was hier steht, dein Wort sei alle Zeit in Gnade. Das heißt, was ist deine Botschaft? Was ist dein Ausdruck? Was ist dein Thema? Frag mal deine Nachbarn, frag mal deine Kollegen, frag mal deine Freunde, deine Arbeitskollegen. Für was bist du bekannt? Verstehst du, wenn du nur bekannt bist, das ist der, der immer nur Witze macht oder Gags macht, mag das vielleicht gut sein. Oder wenn du dafür bekannt bist, das ist der, der immer lästert. Das ist der oder die, die immer die Dinge negativ sieht, die immer das halb leere Glas sieht. Dann hast du auch eine Botschaft, aber diese Botschaft ist nicht unbedingt ein Segen für andere. Wenn hier steht, euer Wort sei alle Zeit, dann heißt das, das, was ich vermittle, meine Botschaft, mein Ausdruck, mein Thema, mit dem darf ich die Zeit ausnutzen, die Gott mir oder die Gott dir gegeben hat. Weißt du was? Ich bin jetzt hier, der vorne predigt. Aber das entspricht nicht der Realität. Jeder hier ist ein Prediger. Du bist ein Prediger. Du bist eine Predigerin. Wir predigen alle. Wenn du hier rausgehst und sprichst mit jemandem, bist du ein Prediger. Für was bist du bekannt? Natürlich, konkret könnte man ein Logos sagen, das Effektivste und das Beste ist natürlich, du erzählst jemandem von Jesus. Das ist natürlich eine coole Sache, eine gute Sache. Dafür sollte man auch beten, dass wir die Gelegenheit haben. Aber es fängt schon an, dass du einfach jemandem Wertschätzung entgegenbringst. Auch das ist ein Logos, eine Botschaft. Oder du segnest durch dem, was du sagst, durch das, was du ermutigst. Du redest nicht negativ, sondern positiv. Oder du redest nicht, bevor du dein Hirn einschaltest. Passiert ja auch manchmal. Und manchmal heißt auch dieses Logos, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das ist auch manchmal. Ja, manchmal ist es auch besser, ich halte die Klappe. Ich sage lieber nichts. Und Negatives, glaube ich, haben wir alle irgendwo. Mal zumindest ich. Ey, erst letzte Woche In der Ehe merkt man das immer sehr schnell. Ich habe so eine Art, meine Rufschulkameraden hatten mir den Spitznamen Bauer gegeben. Ja, das war so ein bisschen, weil ich manchmal so eine rübelige Art hatte. Das ist schon längst vorbei. Viele Jahre liegt das zurück. In einem anderen Leben. Nein, aber ich merke, das kommt manchmal so, manchmal werde ich so erinnert, kennt ihr die Tassen, die hessischen Tassen, die sich mal, muss ich mal googeln. Da finde ich mich manchmal wie so eine hessische Tasse da wieder. Letzte Woche erst, wir stehen da im Bad, Sarah guckt nach oben und wir haben ein Dachfenster, das ist gefühlte 10 Meter da oben. Und eine Frau wird das natürlich gerne jede Woche putzen, aber das ist ein bisschen schwer. Und dann sagt sie, boah, hey, das Fenster müsst ihr unbedingt nochmal putzen. Und ich, ach was, ist doch, warum muss man das Fenster putzen, ist doch Blödsinn. Mehr habe ich gar nicht gesagt. Und plötzlich war Feuer unterm Dach. Also nicht ein dreckiges Dachfenster, das war nicht mehr das Problem, sondern es war was anderes unterm Dach. Ja? Und ich sage, ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe doch nur gesagt, ich sehe das nicht, dass das dreckig ist. Und Sarah hat mir dann nochmal deutlich gemacht, dass das einfach, was ich da von mir gegeben habe, und wenn es nur ein Boah, das war etwas, was nicht wertschätzend war. Damit verletze ich. Und ich habe das auch schon gegenüber meinen Kollegen in der Chapel erlebt. Ja? Man sagt einfach was und lässt irgendwas fallen. Und das ist schade. Da bringe ich eine Botschaft, die ist negativ, das hat Auswirkungen. Und das hat Gewicht. Euer Wort, heißt es jetzt, sei alle Zeit in Gnade. Wenn du innerlich gesund bist, wir haben eben davon gesprochen, wenn innen was passiert ist, da ist Heilung geschehen, da ist Frieden geschehen, da ist Bitterkeit weggegangen, da ist Reife da. Und wenn du weißt, dass Jesus dir vergeben hat, dass du von Gott angenommen bist, dass er dir gnädig war, dass er dir vergeben hat, dann kannst du auch gnädig sein mit anderen Menschen. In Lukas 7, Vers 47 steht, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Je mehr du erlebt hast, wie Jesus dir vergeben hat, umso mehr wirst du in der Lage sein, auch anderen zu vergeben, die dir Unrecht getan haben. Das gilt natürlich besonders, wenn du über andere redest, ja. Und wir fangen an, über andere zu reden, wenn wir meinen, wir wären besser als andere. Über die Nachbarn, über die Arbeitskollegen, über Geschwister in der Gemeinde. Ich meine, da formulieren wir das ja meistens mehr als Gebetsanliegen, ja. Da muss man für die Clara beten, also. Das ist echt schlimm, die ist so ungeistlich unterwegs und dann kann man manchmal so richtig Dampf ablassen, ja? Und man macht das noch richtig heilig. Komm, wir beten einfach mal. Aber in Wirklichkeit ist es ein Ablästern. Ist das Ungnade? Kann ich gnädig? Kannst du gnädig? Können wir gnädig mit anderen sein? Können wir andere höher achten als uns selbst? Und immer das Bedenken, Gott ist so gnädig mit uns. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und dann kommt euer Wort, sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Was heißt denn das? Mit Salz gewürzt. Es kann auch sein mit Chili oder mit Pfeffer oder mit Chianti. Als ich das erste Mal im Haus meiner Schwiegereltern war, vor vielen, vielen Jahren, dann nahm mein zukünftiger Schwiegervater mich auf die Seite. Ich dachte, oh, was kommt jetzt? Ich sagte, ich will dir eins sagen. Die hat Chianti im Blut. Meine zukünftige. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das bedeutet. Die hat Pfeffer im Hintern oder was auch immer, ja. Und das stimmt. Uns ist es bisher nie langweilig geworden. Wir sind jetzt fast 26 Jahre verheiratet. Wir fahren aber immer noch gern zusammen in Urlaub. Und putzen manchmal auch die Fenster, wenn ich ihr helfen muss. Aber mit Salz gewürzt heißt, man kann auch mal Dinge ansprechen, die unbequem sind. Die Frage ist nur, wie nehme ich das auf? Ja? Salz verträgst du eigentlich nur, wenn du kein Weichei bist. Okay, ein weiches Ei braucht auch Salz, ja, das ist es fade, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich damit meine. Kauf die Zeit aus bedeutet, wir sind in dieser Zeit drin, um zu lernen, um zu reifen. Also die Gnade, euer Wort sei alle Zeit in Gnade, ist die eine Sache. Und es ist wichtig, dass wir diese Haltung immer haben, wenn wir reden. Aber dass es auch möglich ist, dass wir merken, wir sollten hier etwas ansprechen, was wichtig ist und nicht immer, ihr kennt das ja, ja, wenn man mit so Leuten zusammen ist, dann redet immer einer und alle sagen, ja. Oder? Das ist immer so. Aber wenn der eine ist, sagt, nö, das sehe ich jetzt nicht so, der zerstört plötzlich die ganze Harmonie da irgendwie. Ja? Aber es sollte möglich sein, dass wir den Mut haben, auch mal aus der Reihe zu drehen. Das ist manchmal ganz bei banalen Themen, in der Politik, zum Beispiel am Arbeitsplatz, wenn da alle in ein Ding reinreden, alle lästern über ihren Chef und jetzt sagst du, oh, ich finde den ganz okay. Wie bitte? Zum Beispiel. Oder irgendwelche anderen Dinge, da ist es halt dann wichtig, hast du den Mut, das anzusprechen. Aber gleichzeitig auch, wenn dir so eine Würze entgegenkommt, ja, du kriegst ein bisschen Pfeffer in die Nase. Wie gehst du damit um? Wenn jemand dir sagt, du, ich möchte mal kurz mit dir reden. Ich finde das nicht so gut, was du da, oder ich fand das nicht so gut, was du da und da gesagt hast. Wie gehst du damit um? Bist du gerade völlig am Boden? Bist du völlig am Ende? Wie viel verträgst du? Auch das haben wir im Kolosser uns angeschaut. Kolosser 3, Vers 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Wir haben es vor 3 Wochen so genannt. Wir brauchen eine gute Kommunikations- und Streitkultur. In unserer Welt, in unserem Land, aber auch in der Gemeinde. Dass wir offen und gut miteinander reden können. Da haben wir ja im Kapitel 3 gesagt, was wir alles anziehen sollen. Ich habe damals gesagt, manchmal brauchen wir tatsächlich auch eine schusssichere Weste und ein dickes Fell und eine Regenjacke. Um auch offen miteinander umzugehen und zu reden. Und wenn das nicht ist, wenn ich merke, ich bin immer gerade total verletzt, wenn jemand irgendwas sagt oder vielleicht schon mal jemand bewegt sein Gesicht irgendwie anders und ich bin total fertig. Wie konnte er mich nur so angucken? Dann lass dich von Gott führen und dann nutzt Gott manchmal auch Zeiten, die uns so ein bisschen Würze geben ins Leben. Paulus musste sich auch fragen, warum bin ich im Knast? Warum kann ich nicht jetzt missionieren? Warum kann ich nicht in der Weltgeschichte meine fette Missionsreise machen? Die Frage hat er nicht beantwortet bekommen. Aber wir sind so gesegnet durch den Brief, den er uns geschrieben hat, durch die vielen Briefe, die er geschrieben hat. In Zeiten, wo es ihm wirklich richtig kacke ging. Und da kann manchmal Zeit auskaufen auch etwas sein, was überhaupt nicht effektiv ist in deinen und meinen Augen. Du bist vielleicht am Arbeitsplatz und kommst da nicht weg. Du hast den Eindruck, ich habe schon 3 Jahre hier verblembert. Aber vielleicht dadurch, dass du Ja gesagt hast, dass du jeden Morgen, wenn du auf die Arbeit fährst, sagst, und Gott, und wieder, ich stehe hier und ich werde das tun. Deswegen haben wir gleich auch nochmal so ein Praxisbeispiel, das haben wir uns eigentlich auch schon vor 2 Wochen angeschaut. Und da möchte ich erleben und ich werde erleben, dass ich gesegnet bin und dass du mich segnen kannst. Dann heißt es hier, dass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. So funktioniert das. Wir sind in einem Prozess drin. Und immer wieder diesen Blick zum Jesus, den Blick zu ihm, um das Paulus betet für mich, dass ich das machen kann. Und manchmal musst du auch jemand anders sagen, du, ich kann einfach nicht mehr. Bete für mich, dass ich das durchhalte. Paulus sagt es wie häufig in seinen Briefen und sagt, betet für mich. Und das brauchen wir uns gegenseitig auch ermutigen, damit wir dranbleiben. Damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Damit ihr wisst, was dran ist. Epignosis war so ein Megathema im Kolosserbrief. Die Erkenntnis, das mehr und mehr zu erkennen. Und dann zu wissen, wie ich leben, wie ich handeln kann, wie ich die Zeit auskaufen kann. Und das sehen wir dann hier in dem 2. Teil. Wandelt in Weisheit, Vers 5, gegenüber denen, die draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Ich möchte das weiterziehen. Ich möchte sagen, nicht nur gegenüber denen, die draußen sind, was das auch immer gemeint ist. Das können Ungläubige sein, das können Leute sein außerhalb deines Ichs, ja, die Leute, die dich umgeben. Aber ich möchte es einfach mal so auslegen: Wandel oder lebe in Weisheit, lebe effektiv und gut mit denen, die um dich herum sind, indem du die gelegene Zeit auskaufst, indem du dein Kairos nutzt. Es ist kein Zufall, dass du in den Beziehungen drin bist, in denen du drin bist, als Student, in der Firma, in deinem Umfeld, in deiner Familiensituation, in deinem Hauskreis und wo auch immer. Nutz diese Gelegenheit, nutze das Kairos und sag Gott, und du hast mich da reingestellt und ich möchte das nutzen. Das heißt ja, du lebst nicht um zu arbeiten, sondern du arbeitest um zu leben. Ist eigentlich ein schöner Spruch, oder? Hier im Schwobelländle müssen wir uns das öfters mal zurufen. Du lebst nicht, um zu arbeiten, sondern du arbeitest, um zu leben. Und ich kann da eigentlich uneingeschränkt Ja zu sagen. Und trotzdem möchte ich diesen Spruch umdrehen. Und nicht umdrehen im Sinn von, du arbeitest oder du arbeitest nicht, um zu leben, sondern du lebst, um zu arbeiten, wie wir es ja manchmal auch machen. Und wir haben mega Stress. Aber eigentlich stimmt das in der Weise, du lebst, um ein Segen zu sein in der Welt. Du lebst nicht nur, um Kohle zu verdienen und dein Leben zu genießen, sondern der Sinn des Lebens ist, dass du etwas Sinnstiftendes tust. Und es heißt im Epheser Kapitel 2, Vers 10, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Jeder von euch ist in einem Werk drin. Auch wenn dir dieses Werk vielleicht im Moment nicht gefällt. Vielleicht sogar in der Ehe drin, wo du sagst, wenn ich jetzt nochmal so 20 Jahre zurückdenke und müsste mich nochmal entscheiden, ja. Aber Gott hat dich in ein Werk hineingestellt. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und jetzt bin ich in diesem Werk drin und jetzt bin ich gespannt, wie ich hier die Zeit auskaufen kann für Gott. Und darum bringt Paulus hier am Ende des Kolosserbriefs so ein paar Praxisbeispiele. Und das habt ihr vor 2 Wochen schon angeschaut. Aber ich habe gedacht, weil wir ja in der Wiederholung sind, möchte ich das einfach nochmal reinbringen, um das nochmal zu verstärken. Weil Paulus spricht 3 Beispiele an. Er nennt die Ehe, er nennt die Erziehung, er nennt die Arbeit. Das gilt dann aber auch auf alle möglich. Ich weiß, die meisten von euch sind heute Abend nicht verheiratet. Das geht egal in welchen Beziehungen. Und ich fange mal einfach an. Da heißt es im Vers 18, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. So ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Ich werde jetzt nicht hier ein Wortstudium über alles machen, aber einfach nur zusammenzufassen, was das bedeutet, ein Segen zu sein durch Wort und durch Wandel und die Zeit auszukaufen. Das ist nämlich dann, wenn Frauen das nicht missverstehen, was da steht, nämlich, dass sie unterwürfig sein sollen. Das steht hier überhaupt nicht. Und auf der anderen Seite manipulieren auch Frauen nicht mehr ihre Männer, was sie auch ganz gut können, sondern sie setzen ihre emotionalen Kräfte ein, und ihre Zeit, ihre Männer zu unterstützen. Oder Männer hören auf, gleichgültig und bitter zu sein gegen ihre Frauen, sondern nutzen die Zeit, sie zu lieben, sie zu schützen, sie wertzuschätzen. Und wenn du hier Ehemann bist, dann ist Zeit auskaufen tatsächlich manchmal auch mit der Frau shoppen zu gehen oder einen Kaffee zu trinken. Und du sagst, boah, das ist Zeitverschwendung. Ja, auch das kann dann Zeit auskaufen bedeuten. Oder jemand hat mal Time-Management-Seminar mit uns früher gemacht in unserer Ausbildung. Er hat gesagt, Leute, schreibt euch den Termin mit eurer Frau in den Terminkalender. Und wenn da irgend so dein Kollege anruft oder dein Vorgesetzter anruft oder erst brennt irgendwo, und dann kannst du sagen, ich habe gerade einen Termin, einen wichtigen, ich kann hier nicht weg. Das ist ja nur der Termin mit der Frau. Nein, der Termin ist extrem wichtig. Und wenn ich den Termin nicht wahrnehme, dann brennt die Hütte. Also jetzt nicht so in dem Sinn, dass ich dann Streit habe, sondern ich möchte, dass wir eine gute Ehe haben. Deswegen ist der Termin mega, mega wichtig. Genauso wichtig wie der Vertragsabschluss für 1 Million Euro. Amen. Merkt euch das, wenn ihr mal dann vielleicht einen Partner habt oder so. Das ist ganz wichtig. Und das gilt zum Beispiel auch in der Erziehung. Ihr Kinder, heißt es da, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem gehört Freude. Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Kindern werden nicht mehr zu Tyrannen erzogen, sondern zur Reife. Und in erster Linie dadurch, dass Eltern den Kindern Liebe geben und Zeit investieren und das, was sie mitgenommen haben, das, was wir eben gehört haben, Gnade und mit Salz gewürzt und diese ganzen Dinge, die sie erlebt haben, mit denen sie vollgetankt sind, indem sie das weitergeben. Und umgekehrt, Eltern missbrauchen und entmutigen auch ihre Kinder nicht, sondern fördern sie. Und das gilt natürlich auch auf der Arbeit. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Bitte, ja, hier müssen wir das einfach sehen. Früher gab es da nicht so Arbeitnehmer, Arbeitgeber in dem Sinn. Die meisten waren halt Sklaven. Gott sei Dank leben wir nicht mehr in der Zeit. Ich meine, du fühlst dich vielleicht als Sklave. Bei Bosch oder Daimler oder wo auch immer. Ja. Aber hey, ich sag mal, wenn das für Sklaven gilt, dann natürlich auch für alle anderen Situationen. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Und ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Übrigens war das fundamental, was Paulus hier gesagt hat. Das war für die damalige Zeit absolut ein No-Go. Was bringt er hier? Arbeitnehmer machen nicht mehr Dienst nach Vorschrift oder heucheln Untergebenheit, sondern sie tun ihren Job mit Hingabe und aus Berufung. Und hier kann Zeit auskaufen auch bedeuten, haltet fest am Gebet. Deswegen, wenn du morgen früh in deinen Job gehst, dann fang nicht an, negativ zu denken darüber, über deinen blöden Chef und diese doofe Arbeit und dieses Projekt, was nicht funktioniert. Da redest du schon wieder Negatives, sondern rede Logos da rein, rede Wort Gottes da rein. Und sprich das aus im Namen Jesu. Ich möchte ein Segen sein in diese Situation. Und da können sich plötzlich Umstände und Dinge verändern, wie bescheuert der Job auch immer scheint. Sprich das positiv da rein, egal wie die Situation ist. Und glaube daran, dass Gott dich gebraucht. Und Arbeitgeber unterdrücken und missbrauchen ihre Autorität nicht mehr, sondern sie leiten durch Vorbild und im Blick auf Jesus. Und da kann auch Zeit auskaufen bedeuten, ein Gespräch mal mehr zu führen mit seinem Untergebenen. Und ich finde, da passiert auch was, auch in der deutschen Wirtschaft, dass man merkt, es ist wichtig, auch als Chef mit seinen Untergebenen Zeit zu verbringen, mal ein Gespräch zu führen, mal ein Gespräch mehr zu führen und da mal ein bisschen auf den Puls zu fühlen, wie es da steht. Ja? Also wenn du in einer Position drin bist, zeig, dass du Mensch bist. Natürlich hast du eine Position, eine Funktion, eine vielleicht auch Autoritätsfunktion, aber dass du trotzdem zeigen kannst, hier gibt es einen Unterschied. Hier gibt es einen Unterschied. Und das gilt natürlich auch zum Beispiel für Singles. Wie wir die Zeit verbringen, da muss ich euch nichts mehr erzählen, hat Debbie eben schon einiges erzählt. Ich finde das so stark, wir waren 2014 da unten gewesen, oder? Debbie. Einfach zu sehen, wow. Die Welt muss noch sehen, hat irgend so ein schlauer Mensch mal gesagt. Moody, was Gott durch einen Menschen, eine Frau, einen Mann tun kann, dessen Herz Jesus voll geweiht ist. Und das ist richtig cool. Und als Single musst du nicht deinen Ehepartner fragen, kann ich das machen, darf ich das machen? Und es ist so. Paulus sagt, wenn du verheiratet bist, bist du geteilt. Dann fragst du schon auch, was will Gott, aber du musst auch fragen, was will meine Frau? Wenn du Single bist, kannst du sagen, Gott, was willst du? Okay, mache ich. Okay, es gibt natürlich auch eine, aber ich möchte nur mal sagen, ja, einfach auch mal hier das mal rausheben. Bei den Christen hast du manchmal den Eindruck, die Ehe ist der Himmel und alles andere ist nichts, ja. Single sein ist cool. Single sein ist cool. Ja, es ist so. Ach, Fabian, du bist ja auch hier. Wow, herzlich willkommen. Auch ein Single, der unterwegs ist für Jesus nach Niger. Wow, und
Ja, er kann einfach sagen, Hammer. Hey Fabian, hättest du nicht Bock nach Niger zu gehen, um da Jesus zu dienen? Er muss erst mal meine Frau fragen. Geh. Okay, ich müsste jetzt mich nicht irgendwo reinrennen oder so, aber einfach mal hier so mal ein Votum abgeben. Ja? Und deswegen heißt es, da ist die Rede von dem Epaphras, er ist einer von euch, tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein, dass ihr euch geistlich, als geistlich reife Menschen bewährt. Du darfst auch ein Segen sein für andere. Nutz deine Beziehungen zu anderen. Nutz die aus. Wir haben hier auch eine angehende Single-Arbeit, die entsteht. Finde ich richtig cool. Da wird noch richtig was passieren. Und das ist richtig, richtig klasse, dass Gott hier unterwegs ist. Und das gilt natürlich auch für Mitarbeiter in der Gemeinde. Du bist berufen in dieser Welt. Kauf die Zeit aus. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Danke, Jesus, dass wir Zeit auskaufen dürfen. Danke, Jesus, dass du hier bist. Und ich spreche das ein aus jetzt auch oder rein auch in die Situation eines jeden Einzelnen. Herr, da wo jetzt gerade noch so negative Wolken hingen, egal wo wir stehen, Herr, wir dürfen Botschafter sein, heißt es, an Christi Stadt. Und ich möchte, dass dein Logos da reinkommt und dass meine Geschwister hier, dass wir gemeinsam einfach wieder neu Ja sagen, dass wir Botschafter sind, dass wir eine positive Botschaft haben, dass Menschen verändert werden, dass unser Beziehungsfeld geprägt wird. Herr, dass wir gnädig sind mit anderen, dass wir aufhören, über andere zu lästern, aufhören, negativ zu reden, aufhören, Zeit zu verquatschen und zu verblembern. Und gleichzeitig, Gott, dass wir uns einlassen auf dein Kairos, auch wenn das schwere Zeiten sind, weil wir wissen, da passiert was, da kommt Würze in unser Leben rein, da wird was verändert, da entsteht Reife und so dürfen wir wieder andere segnen durch Reife, wir dürfen andere segnen durch das, was wir sagen. Das ist nicht fade, sondern das dürfen Worte sein, die gut sind, die Heilung bringen, aber auch die anderen Menschen in die richtige Richtung führen. Und darum möchten wir dich bitten und danken dir dafür, dass du mit uns gehst und dass du, der das gute Werk in uns angefangen hast, auch vollenden wirst. In Jesu Namen. Amen.